Willkommen beim Nerdkeller-Podcast, euer Podcast für Gaming, Daily Talk, Nerdkram und mehr. Gute Unterhaltung.
Ich glaube, der Hintertext im Podcast wird auch mal angepasst, weil Bier trinke ich schon lange keins mehr im Podcast. Martin, wenn er mal dabei ist, glaube ich auch nicht. Der Karim ja auch keins. Ja, stimmt irgendwie nicht mehr der Intro-Text. Trotzdem begrüße ich euch herzlich zum neuen Nerdkeller-Podcast, auch ohne Bier. Und ich habe mir heute überlegt, ich habe mir urviel zusammengeschrieben. Ich wollte jetzt mal darüber reden, was ich beim Steam Deck alles so mit dem Steam Deck alles so mache und immer dumm fudeln tue und so weiter und so fort. Erstens einmal habe ich mir intern ein Terabyte SSD-Festplatte einbaut von Kioxia, die BG5. Die hat so an die 180 Euro gekostet beim E-Tech. Der Unterschied zwischen der BG4 und der BG5 ist, dass die BG5 schon PCIe 4 ist, was ich soweit weiß. Und das heißt, die geht bis zu 5000 Megabyte pro Sekunde. Und die BG4 geht nur bis 2500 oder 2000. Bringt aber natürlich nicht die BG5 die volle Leistung im Steam Deck, aber du hast ein bisschen mehr Leistung als mit der BG4. Und kosten tun sie das Gleiche. Kriegen tust du das beide nicht. Dann nimmt man sich gleich die halt schneller ist, weil falls man die dann vielleicht in einem anderen Gerät nutzen müsste, hat man gleich natürlich die schnellste drinnen. Ich habe auch natürlich eine Docking Station. Ich habe nicht die Originale vom Steam Deck. Ich habe überhaupt keine, die für Steam Deck kompatibel ist. Ich habe mir eine gekauft. So, jetzt muss ich das nachschauen, dass ich jetzt kein Blödsinn rede, wie sonst eh immer. Das ist die Leon Y. Die ist nicht verfügbar. die kann 10 Gigabit pro Sekunde auf USB-C übertragen, hat verdammt viele USB 3.0 Anschlüsse, nämlich 3 Stück, 2 USB 1 Anschlüsse und einen USB-C Anschluss noch. Da kann 2x4K HDMI-Monitore anschließen, LAN-Anschluss dazu und wird dann über USB-C direkt an das Steam Deck angesteckt. Hat aber leider nur einen geraden USB-C-Stecker, deswegen habe ich mir so einen Winkelstecker gekauft, dass ich USB-C auf Winkel stecken kann. Und der Martin hat mich darauf aufmerksam gemacht, weil der hat sich den gekauft. Es gibt jetzt auch schon so Magnetstecker, die volle Leistung übertragen. Also ich habe mir dann so einen Magnetkoppler gekauft in USB-C, der 40 Gigabit pro Sekunde übertragen kann. Und es ist halt jetzt, wenn man aus der Dockingstation das rausnimmt sozusagen, wenn man es absteckt von der Dockingstation, kann man das ganz leicht über Magneten ausstecken und muss nicht immer das Kabel raus und reinfummeln. Und das geht echt gut und man hat null Leistungsverluste. Finde ich echt super. Warum habe ich das Ganze so mit der externen Docking Station? Erstens einmal, damit ich das Steam Deck auch wirklich als PC nutzen kann, auf einem externen Monitor mit Maus und Keyboard. Podcast nehme ich jetzt natürlich gerade nicht darüber auf, weil ich mich noch herumspielen muss mit den Audio-Settings, weil mein Headset, weil es hat immer irgendwo scheiße gelungen und ich habe mir noch nicht die Zeit genommen, dass ich die Audio-Settings überprüfe. Aber ich kann dort eben das Steam Deck im Desktop-Modus von Linux verwenden, geht urflott. Dadurch, dass ich die internationale Speicherkarte drin habe, kann ich urflott arbeiten damit. Da gibt's allerdings das Problem, und ich habe noch keine gescheite Lösung dafür gefunden, dass du im OpenOffice, wenn man sich das drauf installiert, kannst du nur lokale Dateien bearbeiten und nicht zum Beispiel aus der Dropbox was bearbeiten oder in meinem eigenen Netzwerk am NAS Daten bearbeiten. Ich muss die Dateien immer lokal kopieren, dann kann ich es bearbeiten und wieder zurückspeichern. Und das ist halt Arsch, das macht dann keinen Spaß. Ansonsten, was ich so gesehen habe, was mir so auffallen ist, ist das LibreOffice, was ich da nutze, voll kompatibel eigentlich mit dem Office von Microsoft. Es gehen sogar Pivot-Tabellen und alle solche Geschichten. Also man kann da alles machen. Eben wegen dem Problem und weil ich auch schauen wollte, wie das auf Windows läuft, habe ich über extern eine alte SATA-Platte angesteckt. Das ist eine Kingston SSD Now 300 mit 120 GB Speicher. Also nichts Großes, aber die habe ich halt da herumliegen und bevor ich mir jetzt was kaufe, habe ich gesagt, verwende ich die. Und das Lustige ist, dass die Micro-SD-Karten, die man im Steam Deck nutzen kann, die schaffen 100 MB pro Sekunde schreiben und lesen, maximal. Und diese alte SATA-SSD-Platte über einen USB-Hub, über einen USB-Controller, USB-3-Controller, der dann am USB-Hub hängt, schafft 300 MB pro Sekunde lesen und 120 MB pro Sekunde schreiben. Und das merkt man extrem. Das Windows startet urschnell im Vergleich zu den internen Karten. Ja, sicher hätte ich den Vorteil, wenn ich das auf der internen Karte hätte. Ich kann Windows 11, was ich da drauf habe, auch starten, ohne jetzt die externe Platte angeschlossen zu haben, weil die zahlt mir ja nicht mit, die externe Platte. Das macht ja keinen Spaß. Ich habe ja ein portables Gerät, was klein und handlich ist und möchte nicht Dockingstation und was ich was alles mitzahlen oder Festplatten mitzahlen. Aber ich brauche unterwegs das Windows 11 gar nicht. Mir geht es ja wirklich nur rein darum, dass ich lokal dann da einen echten PC habe sozusagen oder sagen wir so einen Windows 11 PC habe, der weniger Energie braucht, weil das Steam Deck rennt, wenn das auf Windows 11 läuft und man macht was drauf, rennt bei keinen 50 Watt. Und beim PC bin ich halt doch meistens bei fast 100 Watt. Und das ist halt dann schon ein Unterschied. Es ist jetzt nicht viel, aber wenn ich schon habe, dann kann ich das so nutzen. Ich nutze eh nicht oft, aber man kann es nutzen. Ja. Und eben, wie gesagt, mit der externen USB-Platten habe ich halt die Dreifachgeschwindigkeiten, das merkt man extrem beim Starten. Alleine beim Starten schon, auch wenn du dann das Programm aufmachst und öffnest. Es ist halt sonst nämlich, dass das Windows 11 läuft dann halt mit dieser Micro-SD-Karten, wie wenn du eine HDD-Platte hast, weil die alten HDDs waren auch nicht schneller als diese 100 MB pro Sekunde. Und mit der SSD komme ich halt schon auf viel mehr. Jetzt habe ich mir dann überlegt, ob ich nicht vielleicht hergehe und noch eine NVMe kaufe und anstecke, weil das USB-Dock kann ja 10 GB pro Sekunde, 10 Gigabit pro Sekunde. Und dann könnte ich eigentlich mit einer schnelleren NVMe-Platte eigentlich sogar viel mehr rausholen. Ist halt die Frage, ob das dann wirklich alles geht über den USB-C-Anschluss vom Steam Deck, dass das so viel da zahlt. Aber wahrscheinlich würde ich auf 500, 600 würde ich sicher kommen dann mit der Festplatte. Ist halt die Frage, ob man das braucht, ob es das auszahlt, weil es würde dann nur das Windows schneller laufen. Stimmt auch nicht ganz. Es wird nicht nur das Windows schneller laufen. Man könnte halt Spiele, die man auf Windows spielt, mit dem laufen lassen und dann würden die schneller laufen. Allerdings ist halt wirklich die Frage, was macht es für einen Sinn auf dem Steam Deck, das in der Grafik mit 1200, also mit 720p, 1280x720 halt wirklich gerade mal eine okaye Grafik zusammenbringt. Das schaut halt auf dem großen Schirm, den ich da habe, mit meinen 32 Zoll scheiße aus. Wenn ich dann einen PC unten stehen habe, der eine 3070 eingebaut hat und wo ich es in Hoch oder in Ultra spielen kann, nur wegen einem Stromsparen, dann brauche ich halt nicht spielen. Ja. Also viel spiele ich ja eh nicht, dass sich das so stark auswirkt, sagen wir mal so. Oder die Watt, die ich beim Spielen verbrauche, sind eigentlich lachhaft im Vergleich zu anderen Sachen, wo ich Strom verbrauche, die ich gar nicht ändern kann. Darum macht das so halt das Spielen auf dem großen Schirm, jetzt mit dem Steam Deck in Windows, für mich eigentlich keinen Sinn, weil ich ja keine Spiele hätte, die jetzt unbedingt nur so laufen. Und wenn ich solche habe, kann ich halt wirklich auf den PC ausweichen. Es ist halt wirklich dann als Arbeitsgerät, das ich dann nutzen kann, um ein bisschen an Strom zu sparen und dass man es halt auch macht. Und ob ich halt dafür dann mir eine NVMe kaufe, um 60, 70 oder 100 Euro. Wahrscheinlich kaufe ich mir es eh, wie immer. Ja, es wird halt eine Frage der Zeit. Ne?
Stay with us. We'll be right back.
It's me!
Und ja, darum habe ich eben diese externe USB-C-Platte, SSD-Platte. Ich habe mir dann das Bavarian Tail, was ich letztes Mal gesprochen habe, habe ich mir das Demo runtergeladen auf Steam Deck. Alter, mein Steam Deck ist grand in der niedrigsten Qualität vom Spiel mit 13 FPS und nach 20 Sekunden ist der Schirm schwarz geworden. Ich habe sofort den Power-Button gedrückt, damit das Spiel sich so, damit sie die Konsole, also das Steam Deck, die Konsole sofort ausschaltet. Und damit man das Steam Deck nicht abbraucht, ne, dann spiele ich es am PC. Und da muss man dazu sagen, ich habe mir, weil es so günstig waren, habe ich mir zu Weihnachten meine 16 GB RAM auf 32 GB RAM aufgerüstet. Ich habe genau die gleichen Speichersticks nachgekauft, die ich schon drinnen gehabt habe. Und die haben jetzt nur 50 Euro gekostet. Damals habe ich, glaube ich, 100 zahlt. Aber die 100 auch nur deshalb, weil ich es am Freund abgekauft habe, der es nicht nutzen hat können, weil es bei ihm nicht passt hat. Und sonst hätten die wahrscheinlich einiges mehr gekostet. Das sind halt normale DDR4, die irgendwelche bla bla bla, irgendwelche besseren, ja, aber 3600 oder so. Aber wurscht, ich habe mir das zum Glück reinkauft, weil Bavarian Tail, die Demo, läuft nichts unter 20 GB RAM. Also das Spiel, wenn es anfängt, fängt es einmal an bei 15, 16, 17, 18, 19, 20 und kommt dann auf 21 GB RAM-Auslastung. Ich habe noch kein einziges Spiel auf meinem PC gespielt, das über die 16 GB gekommen wäre. Oder sagen wir mal so, überhaupt in die Nähe von den 16 GB gekommen wäre. Weil wenn ich ein Spiel gespielt habe, war ich mit allem, was nebenbei grand ist, auf keinen 10. Ich glaube, ich bin noch nie auf 10 GB RAM gekommen, die genutzt worden sind. Aber bei Variant Tail braucht eben mindestens 20, sonst ist es gar nicht lauffähig. Und Steam Deck hat halt nur 16. Und das teilt sie sich mit der Grafikkarte. Und wahrscheinlich wird es deshalb in Strudeln anfangen, wenn es da hin und her schaufelt und der dann so viel braucht, dass er dann kein Bild mehr ausgibt und sagt, ich strecke die Bordschen. Kann auch sein, dass das Ding so heiß worden ist und gesagt hat, ich bin überhitzt. Ich drehe mich jetzt ab, damit ich nicht abbrenne. Ja. Kann genauso sein. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Demo angeschaut am PC von Bavarian Tail und nach ungefähr 2 Minuten habe ich mich gefragt, oder für was braucht dieses Spiel 20 GB RAM? Ich meine, die Umgebung schaut recht gut aus, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, super, mega geil, sondern es ist gut. Ja. Die Charaktere in der Demo haben ausgeschaut viereckert, grindig und das, von dem sie reden, was so toll ist bei dem Spiel, der bayerische Dialekt halt, ne, dass die Charaktere bayerisch reden, irgendwie fühlt sich das so abgekoppelt von den Charakteren an, weil die Charaktere eben, man hat bei diesen Charakteren im Spiel wirklich dieses, wie heißt das da mit dem Effekt daran, wenn das nicht wie Menschen ausschauen, ja, es ist halt, wenn man alleine im Podcast ist, der Martin wird es wissen. Der Uncanny Valley-Effekt. Egal, dass mir das nicht einfällt. Da muss man halt Pause machen und nachschauen gehen. Auf jeden Fall ist es bei diesen Charakteren extrem arg. Es kommt mir so vor, wie wenn die Sprecher nicht dieselbe Person wäre, die dort redet. Es fühlt sich so abgekoppelt an von den Charakteren. Ja, es klingt leiwand, das in Bayerisch zu hören, keine Frage, aber wie gesagt, wirklich, ich finde, es klingt wirklich extrem abgekoppelt vom Charakter selber. Und dadurch ist das, was mich so gereizt hat in dem Spiel, ist irgendwie weggefallen. Und dann ist auch die Aufgaben, die man am Anfang hat, ist, du musst 10 Pilze sammeln und dem Jungen geben, damit er dir dann hilft. Dann musst du 4 Stecken sammeln, damit du was mit ihm gemeinsam baust. Und ja, das ist nur die Demo. Ich weiß nicht, wie die volle Version ist. Wir haben das volle Spiel kriegen wir auch. Allerdings haben wir dann dort noch ein Embargo. Über das volle Spiel kann ich dann erst Anfang Februar was sagen. Aber alleine die Demo, wie ich sie gesehen habe und gespielt habe, von dem, was ich dort machen muss, sagt mir, nein, brauche ich nicht kaufen. Es kostet eh noch 15 Euro und zum Glück gibt es die Demo. Also wenn euch das interessiert, ladet euch die Demo runter. Wenn ihr jenseits der 16 GB RAM habt, der PC sollte nicht kaputt werden dadurch. Das Spiel will halt stottern am PC mit 16 GB RAM. Aber es ist, von mir gibt es für die Demo, also allein nach der Demo muss ich sagen, ja gut, schön, ich gebe die 15 Euro nicht aus. Obwohl, du hast ja bei Steam sowieso den Vorteil, du kannst das ein paar Stunden spielen und kannst das dann zurückgeben, kriegst dein Geld zurück. Somit würdest du dort auch keinen Stress damit haben. Dann, der nächste Punkt, über den ich reden wollte, ist, oder die Zeit geht urschnell vorbei, obwohl ich mir urviel aufgeschrieben habe und urlangsam rede eigentlich, aber ich rede immer viel zu schnell. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist der Stadia-Controller, weil Stadia wird ja eingestellt oder ist schon eingestellt worden oder wird gerade eingestellt, keine Ahnung, war wurscht, ich habe es eh nie viel genutzt, ich habe halt einen Stadia-Controller gehabt und das Google Chrome-Dingsums dazu, das habe ich mir 220 Euro gekauft, ich habe die 22 Euro wieder zurückgestartet bekommen und habe jetzt eben einen Google Chrome Cast, die Top-Variante, den ich ohne den Controller gar nicht gescheit nutzen kann, glaube ich. Außer ich würde mir Fernbedienung nachkaufen. Aber ich habe ja einen Chromecast. Muss schauen, ob ich das synken kann und ob man dann eine Fernbedienung nachkaufen kann und das auch synken kann oder übers Handy bedienen kann. Aber ich brauche den gar nicht eigentlich. aber auf jeden Fall kann man den Stadia-Controller jetzt einfach auf einen Bluetooth-Controller ummodeln. Dazu braucht man nur gehen auf stadia.google.com/controller. Dann steckt man den Controller mit USB-C-Kabel an den PC an, wo man das macht und muss kurz was durchfahren, bla bla bla. Das wird also erklärt, es dauert nicht lang, ist nicht aufwendig und danach kann man den Stadia-Controller als Bluetooth-Controller verwenden auf jedem Handy. Am Steam Deck geht auch, ich habe jetzt meine zum Beispiel mit dem Steam Deck verbunden und wenn ich halt jetzt spiele am Steam Deck, am externen Monitor spiele, dann nehme ich den Stadia-Controller, damit der halt auch genutzt wird. ist recht nett, finde ich, dass das so gemacht haben, dass das wenigstens nicht weggehört werden muss. Da kannst du wenigstens, er ist ja kein schlechter Controller, er ist voll in Ordnung, kann man nichts dagegen sagen. Der ist so wie der PS4-Controller, hätte ich gesagt, in der Art. Man hat halt keine Pads auf der Unterseite, wie man es beim Xbox Elite hat oder beim neuen PlayStation 5-Controller, der mehr kostet als der Steam Deck, glaube ich. Aber ansonsten, wenn man den schon hat und bevor man wegschmeißen muss, ist das lauwarm. Ne? Dann möchte ich noch ein bisschen über den Konrad mich auslassen. Das Geschäft, was es in Österreich gibt, in Deutschland gibt es dann glaube ich auch. Schicken wir eine Werbung. Ja, Sie bekommen einen Raspberry Pi, wenn Sie jetzt gleich bestellen, zum Normalpreis, wenn er verfügbar ist. Der halt dann 70 Euro wäre in dem Fall gewesen, glaube ich. Mit Zubehör schon, weil ich habe mir dann gleich ein Zubehör zubestellt, ein Aluminiumgehäuse und ein Raspberry Pi. Und ja, dauert halt, liefert das halt länger, sage ich mal, ist mir egal, weil ich kaufe ihn eh nur auf Reserve. weil die Preise von Raspberry Pi sind momentan horrend, fangen an bei 150 Euro für ein Ding, was früher 50 gekostet hat. Nur weil es nicht gibt, einfach, weil es einen Lieferengpass gibt, da hauen die Preise so auf die Wappler. Und da ist mir das halt recht gekommen, ja, weil wenn mir einer eingeht oder ich irgendein neues Projekt habe, dann habe ich einen da auf Lager liegen zum normalen Preis und muss nicht, wenn ich was dringend brauche, einen horrenden Preis zahlen dafür. Ne? Ja, nach 4 Wochen schreiben sie mir, wurde gecancelt und ich kriege halt keinen. Dann musst du halt selber aufwendiger mal drum suchen, wie du die Zubehörbestellung, die du auch dort gehabt hast, auch canceln kannst, weil ich brauche kein Gehäuse zugeschickt, wenn ich kein Raspberry Pi zugeschickt kriege. Das ist ja unnötig für mich. Ne? Also ja, lieber Konrad, dann schickt sich solche Werbungen aus, wenn sie sich nicht halten könnt. Ich meine, das ist ja Witz eigentlich. Weil ich ja, nächster Punkt, oder das geht Rutzki-Zutzki, geht das da durch erst. Nächster Punkt, ich schaue ja so gut wie es geht auf meinen CO2-Ausstoß, was natürlich auch mit wenig Autofahren, also wenig Verbrennerautofahren zu tun hat. Ich bevorzuge ja natürlich mit meinem Twizy zu fahren, so gut wie es geht, oder halt, wenn es nicht zu arschkalt ist und nicht zu weit ist mit dem Fahrrad oder ich nicht zu viele schwere Sachen mitziehen muss. Und da bin ich jetzt aufmerksam gemacht worden, dass die Hunde so viel CO2-Ausstoß verursachen. Ich denke mir erst, was soll der CO2-Ausstoß verursachen? Und 90% des CO2-Ausstoßes des Hundes kommt durchs Futter, weil das meistens halt in irgendwelchen Fleischfabriken gefertigt wird, die Abfälle, die vom Menschen herkommen und dann natürlich auch die Verpackung dazu. Aber wie gesagt, 90% des CO2-Ausstoßes des Hundes kommt vom Futter. Und es ist auch so, dass es einen geringeren CO2-Ausstoß verursacht, den Hundekot in Beuteln einzupacken und dann in der Mülldeponie zu verbrennen, als ihn am Acker verrotten zu lassen. Obwohl ich mich momentan, weil ich gehe mit meinen Hunden wirklich nur am Ackergasse, ich bin in einem Bereich, wo sie auch kacken dürfen, ohne dass ich Strafe zahlen muss, weil das eben nicht bewohntes Gebiet ist, wo ich dann mit den Hunden spazieren gehe. Deswegen finde ich es halt auch nicht leiwand, die Hundekacke dort in Beuteln aufzuheben und ich lasse einfach dort draußen verrotten oder auch bei mir im Garten verrotten. Wenn es mich im Garten stört, wenn es mitten am Weg geschissen haben oder mitten in die Wiese geschissen haben, dann nehme ich halt einen Rechen und Haus zum Zaun zu, damit es am Rand liegt, wo ich nicht reinsteigen kann. Aber in Mistkübel schmeiße ich das nicht, das soll im Garten gemütlich verrotten. Aber eben, um diese 90% einzusparen, habe ich jetzt in Deutschland wen gefunden. Hey, super, ich bestelle in Deutschland nach Österreich. Aber die liefern mit DHL CO2-neutral. Sie überkompensieren ihren CO2-Bedarf. Du hast 125% CO2-Einsparung sozusagen an dem Futter, was du dort kaufst. Also du sparst 25% mehr CO2 ein, als du produzierst. Das würde jetzt dann heißen, so wie ich meine Hunde jetzt schon den ältesten seit 13 Jahren füttere, würde es jetzt dann 40 Jahre dauern, bis das, was er durchs Futter bis jetzt Überschuss an CO2 produziert hat, eingespart hat. Das kann der Hund gar nicht mehr einsparen. Aber zumindest ab jetzt ist das Hundefutter CO2-neutral. Und da ist nämlich auch gar kein Fleisch drinnen. Das ist 99,99% vegetarisch und hat dann, wir nehmen jetzt, weil es den Hunden am besten schmeckt, das Ganze mit Insekten drinnen. Das heißt, die Proteine kriegst du über Insekten dazu und das kannst du als Alleinfutter für die Hunde nehmen. Und das schmeckt ihnen auch urgut. Der Haken an der Sache ist der, das kostet das Doppelte von dem, was wir bis jetzt zahlt haben fürs Hundefutter. Weil bis jetzt bin ich gekommen auf so österreichische Marken, Rupp haben wir immer gekauft, die Rupp-Brocken. Die sind so 2 Euro das Kilo, glaube ich, gewesen. Sage ich jetzt einmal grob, und das, was wir jetzt kaufen, weil ich kaufe immer gleich 2x10 Kilo Säcke, also 20 Kilo, da kostet das Kilo 4 Euro. Ist jetzt auch nicht so viel in Wirklichkeit, aber es ist halt das Doppelte von dem, was vorher ist, aber dafür sparen meine Hunde 90% ihres CO2s ein. Und laut diesen Auswertungen verbraucht ein Hund mit 15 Kilogramm, ich habe keinen Hund mit 15 Kilogramm. Ich habe 2 Hunde mit 10 Kilogramm, einen mit 5, also habe ich einen mit 25 wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, ein Hund mit 15 Kilogramm verursacht ungefähr 600 Kilogramm CO2 pro Jahr. Und das sparen meine Hunde jetzt ein. Stimmt gar nicht, weil sie sparen ja mehr ein, also weil wir 25% überkompensieren, weil die Firma, wo wir das kaufen, auch in Sachen investiert, die halt diese CO2-Quoten abkaufen irgendwann. Also das heißt, werden Bäume gepflanzt für das, was meine Hunde fressen. Und somit kann keiner mehr herummeckern, dass meine Hunde so viel CO2 verbrauchen. Und in dem Aspekt gleich, weil die alten weißen Männer, aber auch die alten weißen Frauen, die sich einfach ihren Urlaub und ihren Flug und ihr ständig neues Gewand und neue Handtaschen kaufen, der Jugend gegenüber, die jetzt demonstrieren geht, auf Fridays for Future rechtfertigen will, die sagen, ja, da gehen sie demonstrieren, dass man nicht so schnell fahren soll, dass man nicht so viele mit dem Auto fahren soll, und dann haben sie jedes Jahr ein neues Handy. Ich habe mir das angeschaut, laut den Auswertungen im Internet, ein iPhone verbraucht in der Produktion und in der Entsorgung in Summe 80 Kilo, also nicht verbraucht, erzeugt oder verursacht 80 Kilogramm CO2. Das ist jetzt nicht viel, so ein iPhone. In Wirklichkeit die 80 Kilogramm CO2. Nur als kleiner Beispielswert. Diese 80 Kilogramm CO2 entsprechen ungefähr mit einem Standard, mit einem Auto, das schon sehr wenig CO2 ausstößt, ungefähr 600 Kilometer mit dem Auto zu fahren. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner zu mir kommt und sagt, ja, du hast jedes Jahr ein neues Handy, das habe ich gar nicht, mein Handy ist aus 2019, ist jetzt schon 3-4 Jahre alt, der fährt mit seinem Auto 600 Kilometer, was die meisten wahrscheinlich im Monat machen, und sagen dann die, die sich ja einmal im Jahr, wenn das überhaupt stimmen sollte, ein neues Handy kaufen, die Umwelt zerstören. Ja, nein, es sind 80 Kilogramm CO2. Man kann halt einfach leider nicht einen Flug zum Beispiel jetzt nach Dubai, der 1,4 Tonnen CO2 verursacht, mit einem 80 Kilogramm CO2 Schaden von einem Smartphone vergleichen. Nur so zur Info. Also darum immer, wenn man solche Aussagen tätigt, vielleicht auch einmal kurz anschauen und vergleichen, damit man weiß, was man da vergleicht. So, ich habe auch da mal nicht lustig, ich habe mich mit einer Tochter von einem Freund darüber geredet, weil die steht so auf Formel 1 und gesagt, ja, das ist ja so CO2-schädlich und bla 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 und hin und her und diese ganzen Formel 1-Rennen. Und dann habe ich halt nachgeschaut und es glaubt er, wenn man das jetzt nicht im Internet nachschaut und die Fakten vergleicht, glaubt er, dass ja keiner. Die Fußball-WM verursacht mehr CO2 als wie die Formel 1-WM. Liegt, weil die Autos nämlich einen sehr geringen Beitrag am CO2 leisten, die Rennfahrzeuge. Auch der Transport der Fahrzeuge in die entlegensten Gebiete verursacht nicht so viel CO2, wie die ganzen Fans, die hinterherreisen. Und da hast du beim Fußball viel mehr Leute, die hinterherreisen und viel mehr Dreck raushauen, als bei der Formel 1-WM. Kann man sich im Internet alles anschauen. Finde ich immer wieder recht interessant, weil im ersten Moment denkt man, ah, die mit den Autos, die hauen dort nicht so viel Dreck raus. Ja, sicher hauen sie viel Dreck unnötig raus. Die könnten elektrisch auch fahren. Aber im Prinzip die Fahrzeuge, das Autorennen verursacht weniger Schaden als ein geschissenes Fußballmatch, wo gerade einmal 22 Leute furzen auf dem Fußballplatz und nicht mit einem Verbrenner fahren. Ja? Ist eigentlich auch, der Körper ist ja auch ein Verbrennungsmotor, ne? In Wirklichkeit. Ne? So kann man sich halt im Internet wirklich raussuchen und anschauen, wie viel CO2 was verursacht. Man muss auch dazu sagen, dass jetzt der Datentraffic, den man hat, auch einiges an CO2 verursacht. Ich muss halt auch immer dazu sagen, dass das, was da irgendein alter weißer Mann oder eine alte weiße Frau erzählt, was das Internet an CO2 verursacht, nicht ganz stimmen muss, weil vor allem zum Beispiel Microsoft hat riesige Datensender in Island oder Irland, glaube ich, irgendwo. Die laufen alle mit Photovoltaik, nein, nicht mit Photovoltaik, mit Windkraft und solchen Geschichten und Gezeitenkraftwerken, die sind von dem her komplett klimaneutral. Und somit verursachen die jetzt dort eigentlich gar keinen CO2-Ausstoß, außer halt, was die Produktion dieser Anlagen für den Stromerzeugern gehabt haben. Wo wir auch bei einem lustigen Punkt sind, ich habe mir ja die Photovoltaik aufs Dach gehabt, wie ihr ja schon wisst, und damit ich halt erstens einmal aus Umweltschutzgründen natürlich, dass ich meinen eigenen Strom erzeuge und auch natürlich ich Geld spare. Geld sparen tue ich mir damit wirklich einiges, vor allem bei den gestiegenen Strompreisen, die ich jetzt aufs Auge gekriegt habe mit 1. April. Aber umweltschutztechnisch mache ich eigentlich mehr Schaden als wie vorher, weil nämlich die Produktion und die Entsorgung der Photovoltaikzellen pro Kilowattstunde, die du produzierst, auf die gesamte Lebenszeit 50 Gramm CO2 verursacht, was ich so nachgelesen habe. Es kann nicht sein, dass meine Paneele vielleicht schon mit weniger auskommen oder mit weniger CO2 auskommen. Auf jeden Fall ist es so, dass bei der Wasserkraft, die ich eigentlich beziehe, ich beziehe Strom aus Wasserkraft, da reden wir von 2,6 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, das ausgestoßen wird. Da ist alles dabei mit Wartung der Turbinen, Bau der Anlagen, Bau der Turbinen, Entsorgung und Leute, die das bedienen, alles drum und dran, sind 2,6 Gramm CO2 pro Kilowattstunde und meine Photovoltaik hat 50. Also eigentlich ist jetzt so, den selber erzeugten Strom aus meiner Photovoltaik, der richtet mehr Schaden an, als wie der Wasserkraftstrom, den ich vorher gehabt habe. Natürlich wird sich das mit der Zeit bei neuen Photovoltaikanlagen, wenn die in Anlagen gebaut werden und dann entsorgt werden oder halt recycelt werden, die auch komplett neutral laufen, dann geht das dort noch von 50 Gramm runter, wahrscheinlich auf 2, 3 Gramm oder gegen null. Ich meine, du hast immer irgendwann einmal werden wir CO2 mehr ausstoßen dafür, aber momentan sind es noch bei 50 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Bei Gas reden wir von irgendwas von über 200 Gramm. Das heißt, die Photovoltaik ist ein Fünftel ein Viertel des Gas, was das Gas an CO2 ausstoßt bei der Stromproduktion. Aber trotzdem, rein, wenn man sich das anschaut, ich habe vorher 2 Gramm pro Kilowattstunde Dreck rausgehauen sozusagen und jetzt sind es 50 Gramm, die halt jetzt schon im Vorhinein für mich rausgehauen worden sind. Und so kann man sich halt das alles schon anschauen und dann vergleichen. Lustig ist auch zum Beispiel, dass Glasfaser-Internet verursacht weniger CO2-Schaden als alle anderen Internetanbindungen, die es momentan gibt. Das heißt, wenn man klimaneutral Internet, klimaschonender Internet surfen will, dann legt man sich Glasfaser zu und nicht LTE. Ich schaue mal kurz nach, ob ich die Details dazu finde. So, in Deutschland muss man aber auch dazu sagen, die haben einen anderen Strommix als wir Österreicher. Aber in Deutschland verursacht zum Beispiel eine Stunde Videostreamen 3,2 Kilogramm CO2 oder halt Treibhausgase-Äquivalente. Und das entspricht ungefähr 20 Kilometer einer Autofahrt, ja. Aber das ist halt wirklich in Deutschland, die jetzt nicht so einen CO2-armen Strommix wie wir haben. Was aber ein Fakt ist oder was da steht, dass das Glasfaser-Internet bis zu 15 mal weniger Strom verbraucht als die anderen Internetanbindungen. Das heißt, ich, weil ich Glasfaser habe, verbrauche also 15 Leute mit Glasfaser-Internet daherkommen, dann brauchen sie mal so viel Strom wie irgendeiner, der es mit LTE nutzt. Ne? Das heißt, ich kann auch in 15 Stunden, oder man sagt so, wenn ich 15 Stunden Internet surfe, verursache ich so viel CO2 wie jetzt jemand, der mit einer Stunde mit LTE wahrscheinlich surft. Ist nett zu wissen, man kann keinen Einfluss darauf nehmen. Was halt zum Beispiel für Tipps zum Sparen sind jetzt von CO2, wenn uns irgendwie interessieren sollte, der Martin wird mich lynchen nach dem Podcast, ist, wenn man jetzt wie Musik nicht streamt, sondern Musik einmal aufs Handy oder auf dem MP3-Player runterlädt und nicht streamt, weil man dann nur lokal den Akku verbraucht und lokal den Strom braucht und nicht auch noch die Daten, die Server benutzt, die externen Server benutzt, sondern das eigene lokale Gerät nutzt und das verbraucht auch viel weniger Strom und verursacht auch viel weniger CO2 dadurch. Aber wenn man eh schon klimaneutralen Strom erzeugt und auch die Server klimaneutral laufen, ist ja auch schon wieder eigentlich wurscht, aber trotzdem ist es besser. Weil nämlich auch lustigerweise soll es so sein, dass es umweltfreundlicher ist, die ein Printmagazin zu kaufen, als wie das Ganze am Tablet zu schauen. Und der Hauptgrund dafür ist der, dass laut Statistik eine gedruckte Zeitung, das trifft jetzt natürlich nicht auf ein Gaming-Magazin zu, weil ich glaube kaum, dass in einem Haushalt, also bei der Zeitung ist es so, 2,8 Leute lesen die Zeitung. Und das das heißt 2,8 Leute lesen, reduziert den CO2-Ausstoß, dass du unter dem kommst, wenn du es streamst auf dem Tablet oder auf dem Handy. Und sinnvoll wäre es natürlich dann auch, wenn man das eben offline lesen würde. Das heißt, man lädt sich das Magazin einmal aufs Tablet oder aufs Handy runter und liest es dann, als dass man dauernd das runter streamt. Und vielleicht lasst man auch noch den anderen dann mitschauen auf sein Tablet mit dem Ding drauf. Ja. Aber es klingt halt irgendwie urkrank, dass man jetzt sagt, es ist besser, das auf Papier zu drucken, zu mir zu schicken, als wie nur die Daten rüberzuladen. Aber aufgrund der gesamten Bilanz und dieses, dass es bis zu 3 Leute vielleicht lesen, was ich mir jetzt bei mir zu Hause auch nicht vorstellen kann, weil das Gaming-Magazin bei mir keiner lesen und auch wenn ich die Presse den Standard hinlege, liest den auch keiner außer mir. Somit fällt das wieder weg. Aber laut diesen Angaben ist das halt so. Jetzt habe ich alle gelangweilt, es hört jetzt keiner mehr zu und da kann ich jetzt wieder über Videospiele reden. Wenn eh keiner mehr zuhört. Ich habe mir jetzt Harry Potter Hogwarts Legacy vorbestellt auf Instant Gaming um 45 Euro. Freue mich schon voll drauf. Und habe mir jetzt auch angeschaut zum Beispiel die Demo von Forsaken und habe die am Steam Deck gespielt. Und da gehst du auf die niedrigste Grafikeinstellungen runter. Ja, es ist am Steam Deck noch spielbar komplett, es läuft auch flüssig, aber die Grafik ist halt überhaupt nicht schön. Und am PC schaut das Demo schon recht gut aus. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich schauen und warten und noch ungefähr 5-mal nachschauen, bevor ich Forsaken kaufe, weil ich das immer so mache, wie es alle wissen. Das heißt nicht Forsaken. Wie heißt das Spiel? Forspoken. Sagt denn keiner was? Forspoken kostet jetzt gerade für einen PC um die 48 Euro auf CD Keys und auf Instant Gaming glaube ich was teurer. Das ist nämlich lustig, dass es immer, ja, auf Instant Gaming kostet 56. Ich möchte mir die Themen noch ein bisschen anschauen am PC selber. Von Forspoken und mich dann entscheiden, ob ich mir das kaufe oder nicht. Oder ob ich warte, weil es kommt ja, der Harry Potter kommt in 2 Wochen. Ah, da habe ich das Spiel sicher schon 5-mal durchgespielt. 100 Pro habe ich das schon durchgespielt dann. Ich glaube, ich kaufe Forspoken jetzt dann gleich demnächst. Ich werde das sehen. Im nächsten Podcast dann, den ich höchstwahrscheinlich am Montag machen werde, werdet ihr dann erfahren, ob ich mir Forspoken gekauft habe oder nicht. Und ich glaube, von meinem langweiligen Gelaber reichen 36 Minuten zweimal die Woche. Und darum will ich euch nicht länger zusülzen. Ich habe auch schon alles abgeredet, was ich abreden wollte. Darum keep on gaming und esst weniger Fleisch. Ha, nein, wichtiger Punkt noch. Am Sonntag ist in Niederösterreich Landtagswahl und meiner Meinung nach gibt es eigentlich sowieso, wenn das jetzt ist, ich glaube, das ist die Meinung von jedem, dass es nur eine Partei gibt, die man wählen kann. aber meiner Meinung nach kann man in einer Zeit, wo man nicht mehr Skifahren gehen kann, weil es keinen Schnee mehr gibt, wo Lawinen abgehen, wo wir Orkane auch schon in Österreich haben, wo es Unwetter gibt, dass einige Dörfer komplett abgeschlossen sind, die das vorher nicht waren, wo wir Hochwasser haben, wo wir zu Weihnachten plus 15 Grad haben und auch zu Silvester plus 15 Grad haben, wo wir früher um die 0 oder minus 15 Grad gehabt haben, kann man keine andere Partei mehr wählen, als wie die Grünen, die auf den Umweltschutz schauen, weil alle anderen, die schauen nicht so auf den Umweltschutz wie die Grünen und darum empfehle ich, die Grünen zu wählen. Ja, das gilt für jede Wahl. Landtag, Nationalrat, egal was, immer grün wählen. Ja. und weniger Fleisch essen. Da ist zum Beispiel, was war das? Ich habe jetzt heute angehört, der hat früher jeden Tag Fleisch gegessen. Ich war auch einer, ich habe auch fast jeden Tag Fleisch gegessen. Ich würde sagen, ja, jeden Tag Fleisch gegessen. Hab das jetzt runtergeschraubt. Ich komme, glaube ich, auf im Schnitt, wenn überhaupt, einmal die Woche Fleisch zum Essen. Und dass diese Reduktion des Fleischkonsums bringt ungefähr eine Tonne CO2-Einsparung im Jahr. Und nichts geht leichter als wie das, dass man das dort einspart, weil vor allem es ist auch dann das Essen billiger, wenn man halt dann eher mehr so Gemüse oder Backwaren isst oder ja. Es gibt ja in österreichischen Küche gibt es ja genug Sachen. Topfenstrudel, Apfelspalten. Es gibt auch die coolen Topfennudeln. Ich weiß nicht, ob das wer kennt, ob das nur ich kenne. Vielleicht haben wir das nur zu Hause gehabt, weil das war einfach vielleicht ein Restelessen. Es waren auch so ein Wiener Topfen da und Bandnudeln. Und dann hat man da halt die Nudeln gekocht, den Topfen drüber gestreut und ein bisschen an Staubzucker drüber. Das Essen war fertig. Ja. Vielleicht kennt er das keiner außer mir. Oder was gibt's noch Cooles? Schupfnudeln, Mohnnudeln, Bröselnudeln, Germknädeln. Also es gibt so viele coole Sachen in Österreich, die jetzt kein Fleisch brauchen. Und vielleicht sollten wir wieder alle zurückkehren zu dem, dass wir nur noch zu Festen Fleisch essen und vielleicht am Sonntag oder so in der Art. Und damit würden wir schon jeder so eine bis vielleicht sogar dann 2 Tonnen CO2 einsparen im Jahr, nur durch die Umstellung vom Essen. Und können dadurch dann für uns und unsere Kinder, also eher für die Kinder, weil mich wird es nicht mehr so betreffen, hoffe ich halt jetzt, sagen kann man es nie, wenn wir voll CO2 Gas geben, ob es dann nicht schon früher zum Kollaps kommt, dass die Kinder und Enkelkinder noch ein lebenswertes Leben führen können auf der Erde oder ob die Erde ohne den Menschen auskommen darf dann danach. Drum, grün wählen, weniger Fleisch essen, keep on gaming.
Euer Podcast für Gaming, Daily Talk, Nerdkram und mehr.